Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, auch Gäste, wenn welche unter uns sind, ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich sehr, heute wieder gemeinsam mit euch in Gottes Wort hineinzuschauen und bin gespannt, was uns unser Herr Jesus Christus durch sein Wort und durch seinen Geist heute offenbaren will. Bevor wir sein Wort lesen, möchten wir in seine Nähe gehen und ihn im Gebet suchen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, als die Zeit erfüllt war, dass du am Ende der Tage durch ihn, durch dein Ebenbild zu uns geredet hast. Er, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, er, der der Abglanz deines Wesens und der Abdruck deiner Herrlichkeit ist, wurde Mensch und wandelte unter uns. Und lebte das Leben, das wir hätten leben müssen, starb den Tod, den jeden erwartet, der nicht an ihn glaubt. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich selbst gedemütigt und erniedrigt hast bis zum Tod, damit wir, die wir an dich glauben, den Tod nicht schmecken müssen. Wir danken dir, dass du den Kelch getrunken hast und dass dieser Kelch an uns jetzt vorübergeht, die wir an dich glauben. Und wir danken dir, dass du auch heute gegenwärtig bist, nicht allein durch dein Wort, sondern auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir beten, dass du uns heute segnest, wenn wir dein Wort lesen. Und wenn ich meinen Mund öffne, o Herr, hilf mir, dein Wort so zu verkünden, wie es dir gefällt. Und hilf uns alle, die wir heute hier sind, die wir dich hören, zu glauben und zu tun, was du uns sagst. In Jesu Namen. Amen. Ja, nehmt gerne Platz. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen. Wir sind jetzt im dritten Kapitel angelangt und heute wollen wir gemeinsam die ersten vier Verse lesen und auslegen. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Da sagt Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Amen. Möge der Heilige Geist uns heute beistehen, diese Worte in ihrer Tiefe und in ihrer Fülle zu verstehen. In den letzten zwei Bibelstunden haben wir uns in gewisser Weise mit der Freiheit eines Christen beschäftigt, nicht wahr? Paulus hat in den letzten Versen, die wir betrachtet haben, insbesondere die Verse 16 bis 23 im zweiten Kapitel, den Inhalt der falschen Lehrer aufgedeckt. Er ist auf den Inhalt und auf die Lehre eingegangen, welche die falschen Lehrer in Kolossä verkündigt hatten, beziehungsweise mit der die falschen Lehrer in die Gemeinde eindringen wollten. Und Paulus hat den Christen in Kolossä aufgezeigt, worauf sie nicht hören sollen und was sie nicht tun sollen. Er hat ihnen aufgezeigt, sie sollen nicht auf das Gesetz hören, sie sollen nicht nach dem Gesetz leben, sie sollen nicht nach den heidnischen, mystischen Kulten leben. Sie sollen nicht nach höheren Visionen von Engeln trachten. Sie sollen nicht nach einem asketischen Lebensstil leben. Wieso? Weil Christus uns von all dem befreit hat. Paulus hat uns aufgezeigt, wie wir als Christen in der Freiheit des Evangeliums leben können und leben sollen. Frei von Gesetz, frei von irgendwelchen Zwängen, frei von irgendwelchen Geboten, frei in Christus und Christus alleine. Heute wollen wir uns mit der Einstellung oder mit der Lebensweise eines Christen beschäftigen. Die Lebensweise eines Christen. Wenn wir frei sind vom Gesetz, wenn wir das Gesetz nicht mehr halten müssen, wenn wir keine höheren Visionen und Einblicke in die himmlische Welt brauchen, um erlöst zu werden, um ein heiliges Leben zu leben, wenn wir keine asketische Lebensweise führen müssen, Wenn wir von all den Dingen frei geworden sind, stellt sich die Frage, wie sollen wir als Christen dann leben? Können wir dann tun und lassen, was wir wollen? wenn wir frei sind in Christus? Was gilt für uns als Christen? Wie soll das Leben eines Christen konkret aussehen? Was soll dein und was soll mein Alltag bestimmen? Und auf diese Frage geht Paulus jetzt ein. Diese Frage beantwortet Paulus in den Versen, die wir gelesen haben, in dem vorliegenden Abschnitt. Und hier zeigt Paulus, wie wir als Christen leben sollen. Wie die Lebensweise eines wiedergeborenen Christen aussieht. Und wir können diesen Abschnitt eigentlich in zwei Teile gliedern. Der erste Teil, die Verse 1 und 2, umfasst zwei Aufforderungen, wie ein wiedergeborener Christ jetzt leben soll. Nämlich, er soll mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Menschen nach Christus, nach den Dingen droben, trachten und sich danach ausstrecken. Der zweite Teil, die Verse 3 und 4, begründen dann diesen Lebenswandel. Wieso wir so leben sollen? Weil wir auf ewig vereint sind mit Jesus Christus. Jetzt schon hier auf dieser Erde und auch in Zukunft in der Ewigkeit. Wir haben also in den Versen 1 und 2 zwei Aufforderungen und in den Versen 3 und 4 die Begründung für diese Aufforderungen. Und erneut, das ist so interessant, deswegen liebe ich den Kolosserbrief und ich habe ihn so lieb gewonnen, ist der Fokus Jesus Christus. Und Jesus Christus alleine. Wie sollen wir leben? Beschäftige dich mit Jesus Christus. Wieso sollen wir so leben? Weil wir jetzt schon auf dieser Erde und in alle Ewigkeit vereint sind mit Jesus Christus, mit dem wir uns beschäftigen sollen. Und wisst ihr, was für mich interessant ist? Je mehr ich mich mit Christus beschäftige, ich Predigten über ihn lese, Predigten von ihm höre, Bücher über ihn lese, ihn in der Schrift suche. Je mehr ich ihn sehe, je mehr ich seine Herrlichkeit sehe, umso mehr bin ich von ihm ergriffen und ich will mehr von ihm sehen und mehr von ihm haben. Alles auf dieser Erde verliert irgendwann seinen Reiz. Möge es so schön und so gut und so herrlich sein. Irgendwann verliert es ihren Reiz. Bei Christus ist es nicht so. Je mehr wir von ihm haben, irgendwann verliert er nicht seinen Reiz, sondern umso mehr werden wir gereizt und angespornt, ihn zu suchen und ihn zu sehen und für ihn zu leben. Und ich hoffe sehr und bete, dass wir heute erneut einen Funken seiner Herrlichkeit schauen dürfen, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Größe. Und wir wollen nun diese zwei Punkte näher betrachten und dabei stets unseren Herrn im Blick haben. Stets unseren Herrn im Blick haben, damit wir angespornt werden. Und damit wir lernen, ein christuszentriertes Leben zu leben. Das war nämlich Paulus sein Ziel. Zuerst hat er ihnen aufgezeigt, wie wir nicht leben sollen, nämlich nicht unter dem Gesetz. Und jetzt zeigt er auf, wie wir leben sollen, nämlich ein christuszentriertes Leben im Blick auf den Herrn Jesus Christus. Nun zu dem ersten Punkt, zu den ersten zwei Aufforderungen. Ein Christ hat ein großes Verlangen nach Christus. So habe ich diesen Punkt überschrieben. Ein Christ hat ein großes Verlangen nach Christus. Paulus beginnt den Abschnitt in Kapitel 3, Vers 1 mit dem Wort wenn. Damit verbindet er erneut das, was er zuvor gesagt hat. Und er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das Gleiche hat er im Prinzip in Kapitel 2, Vers 20 schon gesagt, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid. Und hier bezieht er sich wieder auf das, was er in Kapitel 2 über die Taufe gesagt hat. In Jesus Christus sind wir durch den Glauben und durch die Taufe begraben und auferweckt worden. Und er sagt hier mit dem Wort, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, stellt er fest und sagt, ihr seid bereits mit Christus auferweckt worden, ihr seid wiedergeboren, ihr seid mit ihm in den Tod getauft und mit ihm ins Leben auferweckt worden. Und erneut zeigt er hier die Verbundenheit des Christen mit Christus auf durch diesen Ausdruck, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Nun, das Zeugnis der Schrift, liebe Geschwister, ist unmissverständlich und klar, dass alle drei Personen der Gottheit an der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus beteiligt waren. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 18, ich habe Gewalt über sein Leben, sagt er. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wieder zu nehmen. Also mit anderen Worten, als Jesus Christus am Kreuz hing und gestorben ist, hat er sein Leben gelassen. Ja? Er wurde von den Römern ans Kreuz geschlagen. Ja, er wurde von Menschen ans Kreuz geschlagen. Aber sein Leben hat er als Opfer gegeben. Und er selbst hat es wieder genommen. Er selbst hat sich zum Leben auferweckt. Aber das Gleiche gilt auch für den Vater. In Apostelgeschichte 2, auch in Apostelgeschichte 3 und andere Bibelstellen belegen dies, dass Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 2, Vers 24 zum Beispiel. Und schließlich lesen wir in Römer Kapitel 1, Vers 4, dass Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes zum Leben erweckt wurde. Kurz gesagt, Gott in seiner Gesamtheit, in seinem ganzen Wesen war an der Auferweckung unseres Herrn Jesus Christus beteiligt. Und indem Gott seinen Sohn Christus aus den Toten auferweckt hat, bestätigte er sein Opfer. Er hat ihn angenommen, es war ein wohlgefälliges Opfer für ihn. Durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus bestätigt Gott, dass Christus für die Sünde seines Volkes gestorben ist. Und somit hat jeder, der an Christus glaubt, Hoffnung auf ewiges Leben. Aber darüber hinaus hat Gott Christus aus den Toten auferweckt, um sich selbst zu verherrlichen. Um seine Ehre, um seine Gerechtigkeit, um seine Heiligkeit zu bewahren. Deswegen hat Gott seinen Sohn auferweckt. Es ging um seine eigene Ehre. Und liebe Geschwister, wenn es hier heißt, dass wir mit Christus auferweckt worden sind, dann zeigt es, dass wir mit Christus verbunden sind und all diese Dinge auch für dich und für mich gelten. Wer hat uns von den Toten auferweckt? Gott. Gott hat uns aus den Toten auferweckt. Nicht wir haben uns irgendwie aus dem Grab gezogen. Nicht wir haben uns irgendwie geistlich regeneriert und haben uns selbst zu neuem Leben erweckt. Nicht ein Engel, sondern Gott alleine. Gott hat durch sein Wort, welches Leben ist, in unsere Herzen hineingesprochen. Er hat Lebensodem in uns hineingehaucht. Er hat uns zu neuem Leben auferweckt. Und Gott hat dies getan zu seiner eigenen Ehre. Er hat dich wiedergeboren. Er hat dich zu neuem Leben auferweckt, zu seiner eigenen Ehre. Und er hat dich für sich selbst auferweckt, dass du nun für ihn lebst, für ihn alleine. Und wisst ihr, was das Bemerkenswerte an dieser Sache ist? Gott hat Wohlgefallen und er freut sich an dir in einem vollkommenen Maße. Gott freut sich an dir, an seinem Kind, vollkommen. Wieso? Weil er seinen Sohn in dir sieht. Er, Gott, der heilig ist und der gerecht ist und der vollkommen ist und der Sünde nicht dulden kann, er freut sich an dir, weil du sein Kind geworden bist, sein Sohn, seine Tochter. Weil er seinen Sohn in dir sieht. Wir haben bereits gesehen in der letzten Bibelstunde, dass dieses mit Christus begraben und auferweckt worden sein, die Wiedergeburt verdeutlicht, dass wir zu neuen Menschen geworden sind, dass wir aus dem Reich der Finsternis in das Reich Christi versetzt wurden. Und dieses mit auferweckt werden, wir sind jetzt schon geistlich lebendig geworden, aber wir haben eine Hoffnung auch, auf die zukünftige Herrlichkeit bei Christus zu sein. Darauf ist Paulus bereits in Kapitel 1, Vers 5 eingegangen. Kapitel 1, Vers 5. Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt. Also wir sind jetzt auferweckt worden und wir haben eine Hoffnung, eines Tages von diesem Leib erlöst zu sein und bei Gott zu sein auf ewig. Darauf geht Paulus gleich noch näher ein. Und Paulus sagt hier also, wenn wir wiedergeboren sind, wenn du mit Christus auferweckt worden bist, wenn du diese Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit hast, dann sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn das der Fall bei dir ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann suche das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und hier haben wir die erste Aufforderung, wir sollen etwas suchen und wir haben hier auch den Ort und das Objekt, wonach wir suchen sollen, nämlich droben, das ist der Himmel. Und Christus, der im Himmel zu Rechten Gottes sitzt. Danach sollen wir suchen. Dieses Wort suchen beschreibt das Streben und die Willensrichtung eines Menschen. Das heißt, der ganze Mensch ist hier involviert. Der ganze Mensch ist in diesem Prozess eingebunden. Sein Denken, sein Wollen, sein Begehren, sein Verlangen ist auf eine einzige Sache fokussiert. Auf eine einzige Sache. Nämlich droben, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Ein verzehrendes Verlangen, etwas zu suchen, beherrscht den Menschen, bis er es gefunden hat. Ein rastloses Suchen, bis man es gefunden hat. Und hier meint Paulus nicht die Errettung. Wir haben gesehen, die Grundlage hat er schon gelegt. Wir sind mit Christus auferweckt worden. Sondern hier beschreibt Paulus die Lebensweise eines Christen. Wir sollen täglich danach suchen, Christus zu suchen. In seinem Wort, in seinem Willen. in seiner Person. Wie ein Goldgräbe unter Einsatz seines Lebens und ohne Pause, ohne Rast nach Gold sucht und irgendwann diese Goldader gefunden hat und sich daran erfreut, so soll ein Christ ohne Ruhe, unter Einsatz seines Lebens, das heißt auf Schlaf zu verzichten und sonstige Dinge, Christus suchen. Und sobald er Goldadern gefunden hat, sobald er Edelsteine gefunden hat, sich daran zu erfreuen, eine Pause zu machen und die Dinge zu genießen, die er gefunden hat in der Schrift. Wir sollen nach den Dingen droben suchen. Und damit ist der Ort gemeint, der Himmel. Der Ort, an dem Christus sich befindet. Das ist, was Paulus hier sagt. Dass wir danach suchen sollen, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Wisst ihr, unser Suchen, unser Streben, unser Trachten soll nicht allein an einen bloßen Ort gerichtet sein, liebe Geschwister, nicht allein an den Himmel. Paulus sagt hier nicht, dass wir sucht den Ort droben. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Paulus sagt hier, sucht, was droben ist. Was ist droben? Christus sitzend zu Rechten Gottes. Ihn sollen wir suchen. Er ist das Objekt unseres Forschens, unseres Suchens. Unser Verlangen sollte auf die Person und auf das Werk von Jesus Christus ausgerichtet sein, der im Himmel ist. Wisst ihr, es ist gut und es ist heilsam und es ist erfreulich, sich über den Himmel Gedanken zu machen und über den Himmel nachzudenken. Wie wir dort einst sein werden, frei von Sünde, frei von Krieg, frei von Elend. Wie unsere Augen dort Dinge sehen werden, die kein Auge je gesehen hat und wie unsere Ohren Dinge hören werden, die kein Ohr je gehört hat. Wir werden erstaunt sein über all die unzähligen Engelwesen, die Gott geschaffen hat und all die erlösten Menschen, die Gott durch das Blut seines Sohnes erlöst hat. All diese Dinge sind wunderbar und wir werden uns an diesen Dingen erfreuen. Aber all diese Schönheit und all diese Herrlichkeit des Himmels ist nichts im Vergleich zu dem, der den Himmel erfüllt, nämlich Christus. Die ganze Aufmerksamkeit eines jeden Engels und eines jeden erlösten Menschen im Himmel wird auf Christus ausgerichtet sein. Es ist sogar so, dass alles, was im Himmel auch nur einen Glanz und eine Herrlichkeit besitzt, ein Abdruck, ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein wird. Es geht um Christus hier auf dieser Erde und es geht um Christus auch in der Ewigkeit im Himmel. Und wäre Christus nicht im Himmel, so wäre der Himmel nicht begehrenswert, liebe Geschwister. Er ist das Objekt seiner Freude. Christus ist das Objekt von der Freude Gottes. Und Christus sollte auch das Objekt deiner und meiner Freude sein. Und deswegen sollten wir hier schon auf der Erde nach ihm suchen, hier schon auf der Erde uns an ihm erfreuen. Weil das wird das sein, was wir im Himmel tun werden. Für alle Ewigkeit. Wir werden uns an dem Sohn erfreuen. Wir werden ihn anbeten für das, was er getan hat und für das, was er ist. Und das sollen wir hier auf dieser Erde schon tun. Und dieses Verlangen sollte ein kontinuierliches Verlangen sein. Die Zeitform dieses Wortes suchen beschreibt es. Ein kontinuierlich, ein andauerndes, ein beständiges Suchen, ein beständiges Verlangen nach Christus zu haben. Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und genau das ist, was der Vers hier meint. Nach Christus zu suchen, nach ihm zu trachten, bedeutet, nach seinem Reich zu trachten. Nach seiner Ehre zu trachten, nach seinem Willen zu trachten, sein Wort zu verstehen mit dem Ziel, sein Wort auszuleben, mit dem Ziel, ihn zu verherrlichen. Das sollte die Lebensweise eines Christen sein. Das sollte dein Leben widerspiegeln, das sollte mein Leben widerspiegeln. Paulus beschreibt hier weiter den Ort, dass Christus im Himmel sitzend zu Rechten Gottes ist. Also Christus sitzt zu Rechten Gottes. Nun, zu Rechten eines Königs zu sitzen, beschreibt Würde und Ehre. Es beschreibt Gewalt und Herrschaft und Herrlichkeit, zu Rechten eines Königs zu sitzen. Und zugleich beschreibt, wenn jemand sitzt, beschreibt es, dass er eine Arbeit getan hat und sich jetzt von dieser Arbeit niedergesetzt hat und sich ausruht. Wenn hier davon die Rede ist, dass Christus, das heißt, der Messias, der Gesalbte, der verheißene Erlöser, zu Rechten Gottes sitzt, dann bedeutet es, dass der Retter der Welt, der Messias, der fleischgewordene Gott, sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Dass der fleischgewordene Gott Herrschaft, Ehre, Würde und Gewalt bekommen hat und jetzt regiert und sich gesetzt hat von seinen Werken. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums, welches Paulus immer wieder deutlich machen will. Wisst ihr, der ewige Sohn Gottes, der keinen Anfang und kein Ende hat, wurde Mensch, er demütigte sich und wurde Mensch und lebte hier auf dieser Erde das Leben, das du und ich hätten leben müssen. Und der Gottmensch Jesus Christus starb den Tod am Kreuz, den du und ich hätten sterben müssen. Und dieser Gottmensch ist vom Tode auferstanden nach 3 Tagen. Und dieser Gottmensch ist in den Himmel aufgefahren und hat sich zu Rechten seines Vaters gesetzt. Der Vater sah seinen Sohn an und hat gesagt, gut so, mein Sohn, setz dich zu meinen Rechten. Dir übergebe ich alle Gewalt, alle Macht, alle Herrschaft und alle Herrlichkeit. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir haben bereits in Kapitel 1 gesehen, dass Jesus Christus seit Ewigkeit existiert und dass alles durch ihn geschaffen wurde. Das heißt, er hat schon Ehre, Würde und Macht. Er regiert. Wieso betont Paulus es hier? Wieso lesen wir auch im Hebräerbrief und in den anderen Schriften immer wieder neu, dass Christus sich gesetzt hat zu Rechten Gottes? Weil er auf ewig die menschliche Natur angenommen hat und der Gottmensch sich zu Rechten Gottes gesetzt hat und jetzt regiert. Jetzt regiert. Was noch viel wunderbarer ist, er hat das Werk vollendet hier auf dieser Erde. Er hat sein Werk vollbracht hier auf dieser Erde und hat sich jetzt gesetzt zu Rechten Gottes und ruht nun von seinen Werken, die er auf der Erde getan hat und tun musste. David, die Apostelgeschichte erklärt uns, dass David auch ein Prophet war. Und David prophezeit oder durch die Erfüllung des Heiligen Geistes lehrt er im Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Und damit sagt David, der Herr, also Jahwe, der Bundesgott, der ewige Gott, sprach zu meinem Herrn, zu Christus. Gott, der Vater, sprach zu seinem Sohn, Jesus Christus, setze dich zu meiner Rechten. Setz dich zu meiner Rechten, bis wann? Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und wir können stark davon ausgehen, dass Paulus diesen Psalm im Sinn hatte, als er diese Worte schrieb. Wir haben bereits gesehen, dass Gott der Vater bereits alle Feinde unter den Schemel seiner Füße gelegt hat. Nicht wahr? In Kapitel 2, Vers 15, dass Jesus Christus triumphiert hat über alle Fürstentümer und Gewalt und Herrschaften und Mächte. Er hat sie schon besiegt am Kreuz. Doch dieses alle Feinde unter den Schemel seiner Füße zu legen, bedeutet, dass es eines Tages öffentlich gemacht wird. Eines Tages werden alle Feinde, sowohl dämonische Mächte als auch Menschen auf dieser Erde, alle Feinde Gottes unter den Schemel der Füße Christi getreten werden. Wisst ihr, als die Juden den gesalbten Messias vor Gericht gezerrt haben und ihn verurteilten und ihn gerichtet haben, wisst ihr, dass sie den Richter der ganzen Erde vor Gericht gezogen haben und richteten? Und eines Tages wird dieser Jesus, den sie gerichtet haben, auf diese Erde kommen. Und er wird all diejenigen in Gerechtigkeit richten, die ihn zu Unrecht verurteilt haben und gerichtet haben. Er wird kommen. Er wird kommen. Sind wir uns bewusst, dass ein Hitler und ein Stalin und ein Putin und was für ein mächtiger Mensch auf dieser Erde aktuell lebt und gelebt hat, ein Napoleon und sonstige Menschen, eines Tages ihn sehen werden, wenn er kommt, in Herrlichkeit und in Gewalt und in Macht. Und alle werden sich vor ihm beugen. Der Teufel mit seinen Armeen und all den Dämonen, die abgefallen sind vom Himmel, werden sich vor Christus beugen. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er hat Ehre, Gewalt und Macht bekommen. Und Paulus sagt, such das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Denkt viel über Christus nach, über seine Herrlichkeit, über seine Herrschaft, über seine Macht, über seine Furchtbarkeit. Auf ihn sollen wir blicken. Aber gleichzeitig, liebe Geschwister, lehrt uns die Schrift auch, dass Christus im Himmel ist, dass er im Himmel sitzt, um sich für alle Gläubigen auf ewig einzusetzen und sie zu vertreten. Das heißt, wenn der Verkläger, wenn der Teufel zu Gott kommt und dich vor Gott wieder anklagt für deine Sünde, die du getan hast, und dich verurteilen will, sitzt der Sohn neben dem Vater und vertritt dich und sagt, die Schuld ist beglichen. Diese Sünde, die du jetzt gerade wieder vor meinen Vater bringst, die gibt es nicht mehr. Ich habe sie ausgelöscht. Ich habe für sie bezahlt. Und der Teufel muss gehen. Das heißt, es gibt keine Anklage mehr für dich und für mich, wenn wir in Christus Jesus sind. Und zur gleichen Zeit bringt Jesus Christus, der zu Rechten Gottes sitzt, alle Gebete seiner Gläubigen vor den Vater. Und Gott, der Vater, hat Wohlgefallen an deinen Gebeten, weil der Sohn sie vor ihn bringt. Sehen wir, wie viel Auswirkungen es hat, darüber nachzusinnen, das zu suchen, was oben ist, wo Christus sitzt, zu Rechten Gottes. Schon allein dieser kleine Funke, dass er Ehre und Würde bekommen hat, dass er uns vertritt, dass er für uns betet und für uns eintritt, ist schon genug Stoff, um in alle Ewigkeit darüber zu staunen und ihn dafür anzubeten. Das sind die Dinge, wonach wir trachten sollen. Paulus fährt fort, nicht nur unser Verlangen, nicht nur unser Suchen, nicht nur unser Trachten soll auf Christus ausgerichtet sein, sondern auch unser Sinn, Vers 2. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das Sinnen beschreibt auch das Innere eines Menschen, das Bewusstsein, den Verstand eines Menschen. Das heißt, hier ist auch wieder der ganze Verstand, der ganze Mensch eingebunden. Sein ganzes Denken sollte auf Christus, auf seinen Willen ausgerichtet sein. So wie in Vers 1. Paulus wiederholt sich in gewisser Weise und will es nochmal veranschaulichen, dass wir sowohl trachten als auch nachdenken sollen. Alles, was wir tun, alles, jede Entscheidung, jeder Willensakt sollte mit dem übereinstimmen, was Christus ist und was er uns in seinem Wort offenbart hat, in der Schrift. Sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Auch hier beschreibt es eine andauernde Handlung. Wir sollen uns beständig überprüfen, ständig, kontinuierlich darüber nachdenken und prüfen. Unser Leben prüfen. Und nach dem ausrichten, was Christus uns in seinem Wort offenbart hat. Nicht nach dem, was auf der Erde ist. Nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und merken wir, dass je mehr wir von Christus gesehen haben und je mehr wir durch den Heiligen Geist eine Offenbarung über Jesus Christus bekommen haben, von seiner Herrlichkeit, von der Schrift heraus, je mehr wir ihn sehen wollen, umso weniger wollen wir von dieser Erde haben, umso weniger wollen wir über die Dinge dieser Erde nachsinnen. Es ist so, wie wenn wir von einem exzellenten Koch ein 5-Sterne-Menü serviert bekommen und es mundet uns und wir genießen dieses Essen und wir denken, wir haben noch nie etwas Besseres auf dieser Erde gegessen. Uns würde niemals in den Sinn kommen, jetzt gleich zu McDonald's zu fahren und uns dort ein Menü zu bestellen. Wieso? Weil wir das Exzellente gegessen haben, weil wir das Vorzügliche gekostet haben. Und genau das versucht Paulus uns immer wieder neu aufzuzeigen. Wenn wir das Vorzügliche gekostet haben, wenn wir gesehen und geschmeckt haben, wie gut Christus ist, dann wollen wir nichts mehr von dieser Erde. Und dann müssen wir auch nicht ständig sagen, hör auf dies zu tun und hör auf diese Filme anzuschauen und hör auf diese Serien anzuschauen. Wenn wir Christus gesehen haben, dann wollen wir mehr von ihm. Wenn du blind für ihn bist, dann bist du offen für die Welt. Dinge, die Welt dir bietet. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, dann sucht, was droben ist. Sinnt nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf dieser Erde ist. Wisst ihr, Christus ist wie ein Kompass, der uns wieder ausrichtet. Wenn wir uns mit Christus beschäftigen, dann bekommen wir wieder einen guten und einen richtigen Kurs in unserem Leben. Dann wird sich automatisch alles in unserem Leben wieder einpendeln. Wir werden in Frieden miteinander leben. Wir werden Beziehungen klären. Wir werden auf unseren Körper achten. Wir werden versuchen, ein Leben zur Ehre Jesu Christi zu leben. Es ist wie ein Kompass, der alles wieder in die richtige Richtung führt. Und wir müssen daran denken, dass Paulus diese Worte im Kontext der falschen Lehrer schreibt. Die falschen Lehrer haben nach dem gesinnt, nach dem getrachtet und nach dem gesucht, was auf dieser Erde ist. Nach Gesetzlichkeit, nach den Elementen dieser Welt, nach asketischen Lebensweisen, nach mystischen Engelvisionen, nach all diesen Dingen, die auf dieser Erde sind. Und Paulus sagt, beschäftigt euch nicht mit diesen Dingen, sondern beschäftigt euch mit dem, der oben ist im Himmel, Jesus Christus. Die Bibel ist voll von Zeugnissen über Menschen, die ein irdisch gesinntes Leben lebten. Judas Iskariot ist ein Beispiel davon, der jahrelang an der Seite unseres herrlichen Herrn Jesus Christus lebte und wandelte. Er hatte Jesus beständig vor Augen, aber sein Herz und seine Gedanken waren irdisch gesinnt. Geld war sein Götze und führte am Ende dazu, dass er Jesus Christus verriet und sich selbst umbrachte. Philipper Kapitel 3 ist ein warnendes Beispiel über Menschen, die irdisch gesinnt sind. Vers 18, dort heißt es, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus sind. Deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Sie haben, ihr Fokus war die Erde, das gute Essen und Vergnügen auf dieser Erde. Bei den Irrlehrern der Kolosser war es vielleicht ein anderer Lebensstil, ein asketischer Lebensstil. Verzicht, taste dies nicht an, ess dies nicht, halte die Finger davon fern. Aber auch irdisch. Ein Lebenswandel eines Christen sollte nicht so sein. Auch wir, Geschwister, wir sind täglich beeinflusst von irdischen Dingen, von dieser Welt. Wahrscheinlich mehr als jede Generation vor uns, durch die Smartphones, durch die Medien. Wir können keinen Schritt gehen, ohne beeinflusst zu werden von dieser Welt, wenn wir unser Smartphone anmachen, nicht wahr? Und deswegen müssen wir umso mehr darauf achten, nach dem zu trachten, was oben ist und nicht nach dem, was auf dieser Erde ist. Wir leben auf dieser Erde und wir werden automatisch beeinflusst. Wir müssen uns nicht wegbeamen oder wegtransportieren, wie wir auch am Sonntag gehört haben, uns einschließen in ein Zimmer und nichts mehr tun. Wir leben auf dieser Welt. Aber wir sollten auf dieser Welt schon so leben, als wären wir im Himmel. Auf dieser Erde schon so leben, als würden wir uns wie im Himmel mit Christus beschäftigen. Das sollte also den Lebenswandel eines Christen ausmachen. Das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Und in den Versen 3 und 4, im zweiten Teil dieses Abschnitts, fährt Paulus fort und begründet nun, wieso wir so leben sollen. Wieso sollen wir so einen Lebenswandel führen? Wieso sollen wir uns so viel mit Christus beschäftigen? Aber er begründet es nicht nur, sondern er zeigt auch auf, dass es möglich ist, als Christen auf dieser Erde so zu leben. Das ist der zweite Punkt, auf den wir eingehen wollen, die Begründung. Ein Christ ist auf ewig mit Christus verbunden. Das ist kurz gesagt, was Paulus in diesen zwei Versen deutlich machen will. Ein Christ ist auf ewig mit Christus verbunden. Schaut, hier sagt er in Vers 3, denn er verbindet hier und begründet jetzt, wieso wir nach dem suchen sollen, was Rom ist, nach dem sinnen sollen, was Rom ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Denn ihr seid gestorben. Paulus wiederholt sich hier und wir merken, er will den Kolossern, er will uns deutlich machen und einhämmern in unsere Herzen, was es bedeutet, mit Christus gestorben und auferweckt worden zu sein. Es ist wie ein Refrain, der sich hier wiederholt, nicht wahr? Wir sind mit ihm gestorben. Und wenn wir den christlichen Glauben auf das Wesentliche, auf das Wesentlichste herunterbrechen müssten. Wir haben so viel Theologie in diesem Buch. Wenn wir die ganze Theologie, wenn wir den christlichen Glauben aufs Wesentlichste herunterbrechen müssten, dann wäre es das, dass du und ich mit Christus gestorben sind, dass wir mit ihm begraben wurden und dass wir mit ihm auferweckt worden sind. Das ist die Grundlage. Das ist das Wesentliche, der Kern des christlichen Glaubens. Das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Wir sind gestorben. Das bedeutet, wir sind diesen irdischen Dingen gestorben. Wir können und sollen uns nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigen, weil wir tot sind für diese Dinge. Wir sind im Gesetz und wir sind der Sünde gestorben. Wir sind der Lust des Fleisches und der Lust der Augen gestorben. Wir sind den weltlichen Reizen und den weltlichen Freuden gestorben. Weil wir diesen Dingen gestorben sind, sollen und können wir auf dieser Erde so leben, dass wir uns beständig mit Christus beschäftigen und ein Leben zu seiner Ehre leben können. Wir müssen verstehen, wie groß die Tragweite der Erlösung ist, wie, dass wir wirklich eine vollkommen neue Kreatur geworden sind. Die Dinge, die wir früher geliebt haben, die lieben wir jetzt nicht mehr. Nicht, weil wir uns entschieden haben, jetzt für Jesus zu leben, sondern weil wir ein neues Herz bekommen haben und ein neues Gesetz ins Herz gelegt bekommen haben. Und Paulus erklärt hier und begründet weiter, wir sind nicht nur gestorben, sondern euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was meint Paulus damit? Was meint Paulus damit, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott? Und ich denke, dass Paulus mit diesem Satz zwei wichtige Wahrheiten deutlich machen will. Zunächst, wir müssen verstehen, dass Gott verborgen ist. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Die Bibel lehrt uns, dass kein Mensch Gott sehen kann. Das heißt, Gott ist verborgen. Und damit der Mensch Gott erkennen kann, musste Gott sich offenbaren. Er musste sich aus dem Verborgenen offenbaren. Und das hat er getan durch sein Wort. Wir wissen auch, dass es gewisse Geheimnisse gibt, die Gott noch verborgen hat, die eines Tages offenbart werden. Diesen Gedanken hat Paulus bereits aufgegriffen in Kapitel 1, Vers 26. Dort heißt es, das Geheimnis, und damit meint er das Evangelium, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart ist. Das heißt, es gibt Dinge, die bereits jetzt in der Gegenwart existieren. Sie sind da, aber sie sind verborgen. Und Gott alleine kann diese verborgenen Dinge offenbaren und aufdecken, so wie er das Geheimnis, das von Zeiten verborgen war, als die Fülle der Zeit da war, offenbart hat. Wenn Paulus hier also sagt, dass unser Leben mit Christus verborgen ist, das heißt unser geistliches Leben, denn wir sind gestorben, er redet hier von unserem geistlichen Leben, unser geistliches Leben ist mit Christus verborgen. Das bedeutet, diese geistliche Einheit, die wir mit Christus haben, existiert jetzt bereits im Himmel, aber sie ist verborgen. Sie ist noch nicht ganz offenbart worden. Sie ist noch nicht ganz enthüllt worden. Das, was wir jetzt schon sind, was wir jetzt schon in Christus haben, was wir jetzt schon in Christus sind, ist real, aber noch nicht ganz offenbart worden. Wir sind zwar dieser Welt gestorben, den Lüsten dieser Welt und all diesen Dingen, aber wir leben noch in der Welt, nicht wahr? Wir sind zwar mit Christus auferweckt worden, wir haben geistliches neues Leben bekommen, aber wir sind noch nicht in den Himmel entrückt. Wir gehören zwar zur himmlischen Welt, sind auch mit Christus schon im Himmel, laut Epheser, aber wir unterscheiden uns vom Aussehen noch nicht von den Menschen, die auf dieser Erde leben. Verstehen wir? Das ist, was Paulus hier meint, wenn wir mit Christus in Gott verborgen sind. Es ist eine geistliche Realität, unsere Einheit mit Christus, die aber noch in gewisser Weise verborgen, verdeckt ist, ein Geheimnis ist, das irgendwann mal offenbart werden wird. Das ist das Erste. Und das Zweite, was Paulus hier deutlich machen will, ist, dass unser geistliches Leben in sicheren Händen ist. Unser geistliches Leben ist in sicheren Händen. Er sagt ja, dass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann kommt dieser Begriff verborgen oder verbergen immer wieder vor, um zu beschreiben, wie Menschen sich an gewissen Orten versteckt haben, sich in gewissen Orten verborgen haben, in Sicherheit gebracht haben. Wir lesen zum Beispiel die Geschichte aus 2. Samuel 13, wo Saul mit seinem Volk gegen die Philister kämpfte und die Philister zahlreich geworden sind und dann Saul sich mit seinem Volk verbarg in Höhlen und hinter Sträuchern und hinter Wäldern. Er hat sich verborgen, er hat sich versteckt, er hat sich in Sicherheit gebracht. Aber dieser Begriff kommt uns auch immer wieder in den Psalmen entgegen, nicht wahr? Lass uns gemeinsam Psalm 27 als Beispiel aufschlagen. Psalm 27, Vers 5, dort sagt David über Gott, denn er, also Gott, wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unglücks. Er wird mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Oder Psalm 31, Vers 20. Wie groß ist deine Güte, die du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten. Gewirkt für die, die Zuflucht zu dir nehmen angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie im Schirm deiner Gegenwart vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Und solche Zeugnisse können wir weiter und weiter lesen. Etwas zu verbergen beschreibt also, etwas in Sicherheit zu bringen, etwas in Schutz zu nehmen. Wenn du und ich mit Christus in Gott verborgen sind, bedeutet es, dass du und ich sicher sind in Gottes Hand. Sicher in Gottes Hand. Und zwar so sicher, wie man an keinem anderen Ort sicher sein kann. Denn es gibt keinen anderen Ort, der so sicher ist wie die Gegenwart Gottes. Wer kann gegen Gott ankämpfen? Der Teufel mit seiner Armee und allen gottlosen Herrschern, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, kann gegen Gott ankommen und Gott wird sie mit dem Hauch seines Mundes niederstrecken. Wenn es bedeutet, wenn Paulus hier sagt, dass wir mit Christus in Gott verborgen sind, dann bedeutet es, wir sind an einem sicheren Ort. Euer Leben, euer geistliches Leben ist an einem sicheren Ort. Der Sohn und der Vater sind eins, nicht wahr? Der Vater erfreut sich an seinem Sohn, Jesus Christus. Wird Gott jemals seinen Sohn von sich scheuchen? Wird Gott jemals seinen Sohn verwerfen? Nein. Was lehrt uns der Text? Wir sind mit Christus verborgen in Gott. Wenn wir in Christus, mit Christus in Gott verborgen sind, wie deutlich will Paulus noch sagen, dass wir sicher sind in Gottes Hand? Nichts und niemand kann uns herausreißen aus Gottes Hand. Wir sind geborgen, wir sind verborgen in Gott. Wir können also zusammenfassend sagen, dieser Vers oder das, was Paulus hier deutlich machen will, ist, dass unsere geistliche Einheit mit Jesus Christus ist eine reale Einheit im Himmel, jetzt noch nicht hier auf dieser Erde für uns alle sichtbar offenbart worden. Es wird aber der Tag kommen, da es offenbart wird. Und zugleich lehrt uns Paulus, dass wir an einem sicheren Ort verwahrt sind. Wir sind an einem sicheren Ort. Dein Heil und mein Heil ist an einem sicheren Ort. Und eines Tages wird das offenbart werden, was jetzt noch im Verborgenen ist. Und das ist, was Paulus in Vers 4 deutlich machen will. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Dann werdet auch ihr offenbart werden in Herrlichkeit. Ich sage Paulus, dass Christus unser Leben ist. In Philipper Kapitel 1, Vers 21, so meine ich, sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Mit anderen Worten, alles, was ich hier auf dieser Erde tue, tue ich für ihn. Und wenn ich gestorben bin, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann bin ich bei ihm und werde ihn sehen. Und auf immer da bei ihm sein und für ihn leben. Er ist unser Leben. Hier geht Paulus erneut auf diese Einheit ein, die wir mit Christus haben. Und er geht eine Stufe weiter. Wir haben bereits immer wieder gesehen, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit Christus begraben worden. Wir sind mit Christus auferweckt worden. Und jetzt geht Paulus noch eine Stufe weiter und sagt, und wir werden mit ihm offenbart werden. Wir werden mit ihm, wenn er kommt, offenbart werden. Wir sind vollkommen eins mit unserem Herrn Jesus Christus. Es wird der Tag kommen, wo dieser Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Es wird der Tag kommen, wo er auf diese Erde kommen wird, sichtbar. Alle Menschen werden ihn sehen. Alle Menschen werden ihn sehen. Und wir, seine Erlösten, werden mit ihm gemeinsam offenbart werden. An diesem Tag. Und ich denke, 1. Johannes Kapitel 3 ist eine wunderbare Auslegung zu dem, was Paulus hier sagen will. Lass uns diesen Abschnitt ganz kurz lesen gemeinsam. 1. Johannes Kapitel 3, ab Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Welche Liebe? Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht. Wieso? Weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbart wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Hier verdeutlicht Johannes nochmal diese Wahrheit. Die Welt erkennt uns nicht. Sie sehen in uns gewisse Spinner. Sie schmunzeln ein bisschen über uns und lachen über uns, über unseren Glauben. Und dass wir uns versuchen, an das Wort Gottes zu halten. Und dass wir versuchen, uns zu heiligen. Und sie schmunzeln und lachen über uns. Wieso? Sie haben auch Jesus Christus nicht erkannt. Der Schöpfer des Universums kam in diese Welt und seine Geschöpfe haben ihn nicht erkannt. Und Jesus Christus lebte hier auf dieser Erde. Und er wurde verspottet und ausgelacht. Jesaja sagt, dass er kein Ansehen hatte. Er sah nicht sonderlich toll aus für die Menschen. Er sah nicht aus wie ein Herrscher, wie der Sohn Gottes. Und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Aber es wird der Tag kommen, wo er kommen wird auf diese Erde und alle werden seine Herrlichkeit sehen. Seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Majestät, seine Macht. Er wird scheinen und die Menschen werden sehen, wen sie gekreuzigt haben. Und dasselbe sagt Johannes, aber auch Paulus über uns. Auch wir haben vor den Menschen kein Ansehen. Wir sehen aus wie die üblichen Menschen um uns herum. Es ist noch nicht offenbart, was wir sein werden, was wir jetzt schon sind im Himmel. Aber wenn er offenbart werden wird, dann wird auch unsere Herrlichkeit, die wir von ihm bekommen haben, den Menschen offenbart werden. Und deine Kollegen und deine Familienmitglieder und deine Menschen um dich herum, deine Nachbarn, die jetzt immer wieder noch über dich schmunzeln und nicht ganz verstehen, wieso du so lebst, wie du lebst, werden dann sehen und verstehen, weil sie dich sehen werden, weil sie ihn sehen werden. Welch ein herrlicher Tag wird es sein, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, so wie die Sonne in der Dämmerung der Nacht nicht gesehen wird, verborgen ist. Aber eines Tages geht sie auf oder sie geht jeden Morgen neu auf in der Pracht und Herrlichkeit und dann sieht man sie, wie sie da steht. So sind wir Menschen noch in gewisser Weise verborgen in der Dunkelheit dieser Welt. Aber wenn die Sonne kommt, unser Herr Jesus Christus, dann werden auch wir offenbart werden, dann werden auch wir aufgehen und die Menschen werden sehen, verstehen, wieso wir gelebt haben, wie wir leben. Ja, also wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden sein, wie er ist. Mit dieser Wahrheit, liebe Geschwister, begründet Paulus unsere Lebensweise. Wieso sollen wir nach Christus trachten? Wieso sollen wir für ihn leben? Wieso sollen wir unser ganzes Leben als ein lebendiges und heiliges und gottwohlgefälliges Opfer für Christus hingeben? Weil wir jetzt schon eine reale Identität im Himmel haben. Weil wir jetzt schon mit Christus Jesus im Himmel in Gott verborgen sind. Und diese Einheit wird eines Tages offenbart werden. Und jetzt schon auf dieser Erde sollen wir so leben, wie wir im Himmel sind. Das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Das ist die Begründung. Aber zugleich auch die ermutigende Botschaft, dass wir so leben können, weil wir ein neues Herz haben, weil wir mit Christus gestorben und auferweckt worden sind. Lass mich diese Verse und das Gesagte zusammenfassend auf dich anwenden. Wenn du mit Jesus Christus auferweckt worden bist, wenn du wiedergeboren bist und dies durch die Taufe bezeugt hast, dann sollte dein Leben davon gekennzeichnet sein, nach Christus und nach himmlischen Dingen zu trachten und immer mehr zu werden wie er. Das sollte die Lebensweise sein, die dich kennzeichnen sollte. Und sei dir bewusst, dass du verbunden mit Jesus Christus im Himmel existierst, dass deine geheimnisvolle Einheit, die du jetzt mit Jesus Christus hast, zwar noch verborgen ist, aber eines Tages offenbart werden wird, wenn Jesus Christus erscheint. Und das soll dich und mich anspornen, hier auf dieser Erde, jeden einzelnen Tag zu sein und Ehre zu leben und mehr in sein Bild geformt zu werden. Denn das ist die Grundlage, die Paulus jetzt gelegt hat, und in den folgenden Versen ab Vers 5 zeigt er genau das auf, wie wir in der Heiligung wachsen. Wie wir in der Heiligung wachsen. Wieso wir ein heiliges Leben leben sollen. Weil wir mit Christus verbunden sind und eines Tages mit ihm offenbart werden. Möge diese Wahrheit durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirksam werden. Amen.